Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf, dass wir miteinander den Gottesdienst feiern. Ich habe das Thema bereits einblendet. Es geht uns heute um Perspektiven des Kreuzes. Wir stehen, wir haben es gehört, am Anfang der Passionszeit. Und es ist ganz spannend, dass es in der Bibel Geschichten und Ereignisse geht, die aus sehr verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden. Und es wird unter anderem dadurch auch deutlich, dass das Ereignis der Passionsgeschichte ja nicht nur in vier verschiedenen Evangelien berichtet wird, sondern auch ganz zentral ist in der Verkündigung von jedem neutestamentlichen Brief, den wir lesen können. Also man hat das miteinander angeschaut, man hat Unterschiedliches dabei entdeckt und davon berichtet eigentlich das ganze Neue Testament. Das ist das, was uns miteinander verbinden tut, die Perspektiven des Kreuzes. Und wir wollen jetzt am Anfang der Passionszeit stehend uns ein bisschen auf die verschiedenen Perspektiven einlassen. Wir wollen miteinander auf Entdeckungsreise gehen, jetzt insbesondere durch Texte aus der Evangelie. Ja, wie hat man damals die Ereignisse wahrgenommen? Was ist das, was jetzt ganz konkret passieren tut? Was ist es, an was wir in den nächsten Tagen miteinander daran denken können? Aber wir wollen uns natürlich im Rahmen von diesem Gottesdienst auch herausfordern lassen, selber darüber nachzudenken, was unsere ganz persönliche Perspektive auf das Kreuz ist. Wie sehe ich die Ereignisse? Und was haben sie für eine Bedeutung in meinem Leben? Die Kinder sind schon draußen, aber meistens spielen auch die Erwachsenen noch gern. Und aus diesem Grund fangen wir an mit einem kurzen Spiel. Perspektiven des Kreuzes, was ist es, was ihr auf dem Bild seht? Ihr dürft euch gerne rasch ganz spontan melden dazu, was seht ihr auf dem Bild? Eine Ente, genau. Seht jemand etwas anderes? Ja, ein Hase, genau. Also je nachdem, wie man es anschauen tut, seht ihr auf der linken Seite von dem Bild die langen Ohren vom Hase. Und der Hase schaut auf die andere Seite, oder eben, ihr seht den Schnabel von einer Ente. Man kann es verschieden sehen. Und es ist spannend, dass eben auch die Perspektiven aufs Kreuz zu sehr unterschiedlichen Eindrücken geführt haben, zu sehr unterschiedlichen Betrachtungsweisen. Es ist eigentlich ja schon spannend, wie die ganze Geschichte angefangen hat. Wenn wir ganz an den Anfang zurückgehen, da passiert ja das ganz bemerkenswerte Vorgeschichte zu Palmsonntag, 33 Jahre früher noch. Der Himmel kommt auf die Erde. Stellen wir uns das vor, der Himmel kommt auf die Erde. Wir sind zufälligerweise gerade unterwegs gesehen, wo die Konferenz war in der Schweiz auf dem Bürgerstock. Und wir haben das gar nicht so recht lokalisiert gehabt, dass da, wo wir unterwegs sind, auch der Bürgerstock ist. Und wir haben das auch gar nicht so präsent gehabt, dass das genau an dem Tag ist. Aber wir sind unterwegs plötzlich überrascht worden, wegen Scharen von riesigen Militärhelikoptern irgendwo, wie ein Vogelschwarm, den ganzen Himmel bevölkert haben. Und wir haben gemerkt, da passiert etwas Gewaltiges. Irgendetwas passiert da. Und tatsächlich ist das ja ein Ereignis gewesen, wo die Schweizer Politik mit Pauken und Trompeten angekündigt hat. Jetzt versammelt sich in der Schweiz, mitten im Herzen der Schweiz, in der Gegend von Zug, die Elite der halben Welt. Bürgerstock-Konferenz. Wo der Himmel, tatsächlich der Himmel, nicht einfach nur die höhere irdische Politik, wo tatsächlich der Himmel auf die Erde gekommen ist, da war keine Ankündigung in der Presse. Da war wegen dem kein Helikopter am Himmel gesehen. Oder irgendwie römische Soldaten, die paradiert hatten. Sie sind nicht umgesehen. Wo der Himmel auf die Erde gekommen ist, da hat er keinen anderen Platz gefunden als in einer Herberge im Vorzimmer, dort, wo normalerweise Tiere untergebracht werden. Auf diese Art und Weise ist im Himmel auf Erde Platz zugewiesen worden. Und jetzt merkt ihr schon, wie herausfordernd die biblische Geschichte ist. Denn sie stellt uns vor die Frage, ja, hat denn der Himmel heute hier in Sumiswald, in der Gemeinde, bei mir persönlich, einen anderen Empfang? Hat er einen anderen Platz in meinem Alltag? Oder ist es immer noch so, unter ferner Liefen, nicht in der Herberge selber, im Vorhaus, irgendwo bei den Tieren, als Randnotiz. Der Himmel kommt auf Erden. Man hat den Eindruck, dann im weiteren Verlauf der Evangelien, dass ein Mensch richtiggestellt wird. Wir wissen ja, wo Jesus 30 Jahre alt geworden ist, ist er öffentlich auftreten. Und dann hat man ihn angefangen wahrnehmen. Zuerst im Rahmen der Hochzeit von Kana, wo Menschen gestaunt haben, was das für jemand ist, wo tatsächlich, wo kein Wein mehr da ist, aus Wasser eine ganze Menge von Wein machen tut. Wo beeindruckt worden ist, wo noch Blinde wieder sehend gemacht hat, Lahme wieder gesund gemacht hat und vielleicht noch so als Maximum einen Toten mit dem Lazarus kurz vor Palmsonntag wieder lebendig gemacht hat. Und es hat sich ergeben, dass eine immer grössere Gruppe auf Jesus aufmerksam worden ist und ihm nachgefolgt hat. Und jetzt haben wir den Eindruck, ja, das, was eigentlich Anfang an hat sollen sein, das entstoppt jetzt langsam. Und jetzt stehen wir mit diesem Tag an einem bemerkenswerten Wendepunkt. Wie ist die Geschichte weitergegangen, wo eigentlich gefühlt am falschen Ort angefangen hat in dieser Krippe, wo dann langsam korrigiert worden ist, wo Freunde dazugekommen sind, wo Jünger dazugekommen sind, wo Fans dazugekommen sind, wo sich gesammelt hat langsam in einer Menge bei der Speisung von der 4'000 und bei der Speisung von 5'000 und wo einen gewissen Höhepunkt erreicht hat an dem Tag, wo wir jetzt miteinander daran denken und um Volksmenge ihm zugerufen hat, Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, der König Israels. Wie ist die Geschichte weitergegangen? So schnell sie sich aufgebaut hat, noch viel schneller ist sie zerschlagen worden. Das Nächste, was die Evangelien berichten, ist nicht mehr, dass die Volksmenge Jesus begleitet hat. Es tritt eine andere Volksmenge auf. Handverlesene Gegner, wo im Prätorium in Jerusalem beim Scheinprozess vor dem Pilates schreien, kreuzige ihn. Und mehr werden nicht mehr die Freunde vom Herrn Jesus und die Jünger vom Herrn Jesus, sondern Gegner scheinen immer mächtiger zu werden. Während von den Freunden einer nach dem anderen anfängt, den Herrn Jesus zu verlassen. Vom Judas angefangen, nachher über die weiteren Jünger bis am Schluss noch zum Petrus und zum Johannes. Und der Herr Jesus am Schluss von dieser Passionsgeschichte hängt allein am Kreuz, von Menschen verloren und sagt am Schluss, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es ist eine spezielle Geschichte, wo wir uns damit auseinandersetzen und wie gesagt, wir wollen sie jetzt ein bisschen aus diesen ganz unterschiedlichen Perspektiven betrachten und aus diesen Perspektiven lernen. Die erste Perspektive, die wir einnehmen miteinander, ist die ganz zentrale, die allerwichtigste. Sie ist ja auch zentral gesehen in den Liedern, die wir miteinander gesungen haben. Es ist Perspektive von Gott selber. Es ist Perspektive von Jesus Christus und als ersten Text dazu lese ich Markus 14, Verse 3 bis 6. Und als er in Bethanien war, im Hause Simons, des Aussätzigen, und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Glas mit unverfälschtem und kostbarem Nardenöl. Und sie zerbrach das Glas und goss es auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und fuhren sie an. Jesus aber sprach: Lasst sie in Frieden. Was betrübt ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Wisst ihr, es sind bereits die Details in der Passionsgeschichte, die mich beeindrucken, weil sie uns lehren, scheinbar als nur eine zufällige Randnotiz, wie gross die Liebe im Herz von Jesus Christus war. Jesus hat gewusst, was er vor sich hat. Er hat das ja vorangekündigt. Er wird müssen leiden. Er wird müssen gekreuzigt werden. Er wird müssen sterben. Und das hat mich ein bisschen zurückerinnern, so gewissermaßen an die schlimmsten Zeiten, die ich erlebt habe. Ihr habt sicher viele von euch schon Schlimmes erlebt wie ich. Aber es hat Zeiten gegeben, wo meine Gesundheit ein bisschen in Frage gestellt war. Wo ich gewusst habe, gut, ich habe jetzt so einen Ärztemarathon vor mir, Untersuchungen, Ultraschall, die man machen muss. Und ganz ehrlich, da fährt ein riesen Kopfkino an bei uns, wo überlegen tut, was könnte es alles sein, wo uns bedrücken tut, wo uns traurig machen tut, wo so einen Tunnelblick geht tut, der langen Rede kurz, wir sind voll mit uns beschäftigt. Der Herr Jesus hat gewusst, es geht nicht um eine Diagnose. Es geht nicht um eine Möglichkeit. Das Kreuz und der Tod ist sein Weg. Und was hat er gesehen? Nicht seine eigene Geschichte. Die Frau, die ihm gesalbt hat, wo Leute unwillig geworden sind über sie und wo er mitten auf seinem Leidensweg in Schutz genommen hat und sagt: Lasst sie in Frieden. Was betrübt ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Mich beeindruckt das, dass mitten in der Passionsgeschichte, mitten in dem Finale von einer riesigen Tragödie eigentlich, Jesus Christus als tragischer Held nicht sich selber vor Augen hat, sondern eine gesellschaftlich damals völlig unbedeutende Frau sieht und sie in Schutz nimmt. Das ist Liebe. Es ist Liebe. Das Bild, das ich eingeblendet habe, hat ja eigentlich einen heftigen Logikfehler. Den habt ihr sicher alle bereits entdeckt, oder? Ihr seht, es ist der Stacheldraht, der zu einer Krone geformt ist. Und der Schatten ist falsch eigentlich. Denn der Schatten, der sollte ja auch jetzt der Kreis sein mit dem Stacheldraht. Aber der Schatten ist ein Herz. Und das ist genau das, was der Herr Jesus gelebt hat. Das ist seine Betrachtungsweise von der Passionsgeschichte. Wo auf der einen Seite die Wahrheit von uns Menschen schonungslos ans Licht kommt. Wo die Wahrheit Gottes schonungslos ans Licht kommt. Aber sie äußert sich nicht als Stacheldraht in unserem Leben. Sie äußert sich als Herz. Das ist der Schatten, der auf uns fällt. Nicht die Schläge, die wir hätten spüren sollen. Nicht die Verachtung, die wir verdient hätten. Nicht die Verdammnis, die Jesus Christus auf sich genommen hat. Sondern der Schatten von seiner Liebe fällt auf uns. Wir nehmen den nächsten Text. Und am Abend setzte er sich zu Tisch mit den Zwölfen und als sie aßen, sprach er: Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Es sind bekannte Texte, aber wir wollen uns auf Perspektive einlassen. Und sie wurden sehr betrübt und fingen an, jeder Einzel ihn zu fragen: Herr, bin ich's? Sympathie und Antipathie. Das ist ja etwas, Wir wollen es nicht. Aber es ist so hartnäckig wie ein Klappband um unser Bein. Ja, so gefühlt überall, wo wir durchlaufen, klebt da gleich irgendetwas an. Es gibt einfach Menschen, die sind uns sympathisch. Wir sagen ihnen das, sie spüren das auch. Ihr merkt, es verbindet uns ja auch. Also das war eine Sympathiezusage. Am Sonntag, ich habe euch ja gesagt, in einer anderen Gemeinde hat die abgesagt. Nicht wegen Antipathie, sondern wegen anderen Prioritäten. Also es prägt unser Leben, Sympathie und Antipathie. Die Liebe vom Herrn Jesus seinen Jüngern gegenüber war so gross, so unparteiisch, so göttlich, dass jeder Einzelne gefragt hat, Herr, bin ich's? Keiner war da, der sagen konnte, ja, das ist schon klar, der Judas ist es. Das haben wir schon immer gemerkt. Das war schon immer das schwarze Schaf in der Gruppe. Und jetzt macht er's. Niemand hat es gemerkt. Das heisst, Jesus muss ihm vorher während 3 Jahren lang, obwohl er das gewusst hat, in einer Art und Weise begegnet sein, wo ihn genauso in Liebe und Fürsorge umgeben hat, als grösster Feind von Gott, wie der engste Freund. Herr, bin ich's? Fragt ein Petrus genauso sehr. Fragt ein Johannes genauso sehr. Fragt ein Jakobus genauso sehr, wo mit dem Herr Jesus auf dem Berg der Verklärung gewesen sind. Wo mit dem Herr Jesus im Garten Gethsemane noch gewesen sind. Herr, bin ich's? Es ist etwas, was mich beeindrucken tut, Perspektiven, wo Jesus aufs Kreuz hatte, ist nicht Perspektive vom Frust. Perspektive vielleicht von Gedanken, vom Zorn und von der Vergeltung. Es ist die Liebe, die ihn Schritt für Schritt geleitet hat. Wir nehmen eine Stelle noch dazu als letztes Beispiel. Es sind noch viel mehr Beispiele. Theo, ich tue dir gerne die Präsentation schicken. Es sind noch mehr Bibeltexte. Vielleicht habt ihr irgendwann auch einmal Zeit, im Rahmen von einem Hauskreis, von einer Gebetsstunde, die Texte noch miteinander noch mehr zu vertiefen und das grosse Geheimnis drin entdecken. Ja, wo dürfen wir mitten in der Passionszeit die grosse Liebe vom Herrn Jesus sehen? Aber eine Stelle möchte ich noch dazu nehmen, wegen die noch viel mehr wie alle anderen in die Tiefe geht. Das heisst, nämlich in Lukas 22, 19 bis 20. Und er nahm das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Ich habe eine Frage an euch. Wenn ihr oben mal miteinander feiern könnt in der Gemeinde, und jetzt kriegt ihr das Brot austeilt. Von dem Brot, das ihr in der Hand habt, wie viel bleibt übrig? Nichts. Es ist vollständig, ohne Wenn und Aber, dahingegeben. Wenn ihr den Kelch trinken könnt, egal, ob das jetzt ein Kelch ist, ob das Becherli sind, wie viel bleibt übrig? Nicht. Es ist vollständig dahin gegeben. Es bleibt nicht übrig. Wisst ihr, unsere menschliche Liebe, die behaltet immer eine Restsumme. Das ist so ähnlich wie das grosse Porzellanschwein von uns Schweizer, wo drauf steht, meins. Also, so ein bisschen tun wir bei aller Aufopferung, ein bisschen tun wir dann schon noch für uns auf die Seite, meins. Der Herr Jesus sagt, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Er sagt nicht meins. Es ist alles zusammen, ohne Wenn und Aber, restlos unseres. Der Leib, den er gebrochen hat, sein Blut, das geflossen worden ist. Wie müssen wir diese Liebe verstehen? Und da muss ich jetzt einen kurzen Umweg machen, dass man diese Liebe versteht. Die Liebe vom Herrn Jesus, wo maximal sichtbar worden ist in dieser Zeit, in dieser Woche, wo wir jetzt miteinander daran denken. Wo Gott die Welt geschaffen hat. Da hat er sozusagen einen Bund gehabt. Er hat einen Bund gehabt, der adamitische Bund, wo er in Gemeinschaft mit dem Mensch gelebt hat. Frage an euch, hat es geklappt? Ich denke, wir kennen alle die Geschichte, 1. Mose 3, es hat nicht geklappt. Gott hat seine Seite eingehalten. Er hat den Mensch gesegnet. Gesegnet, umgeben mit dem ganzen Garten Eden, mit einem traumhaften Umfeld. Aber der Mensch, der einfach hätte sollen gehorsam sein, ist nicht gehorsam gewesen. Nachdem das passiert ist, hat Gott ja eigentlich jetzt mit Fug und Recht können sagen, also vielleicht Vergleichspunkt, ist jemand von euch Informatiker heute? Ja, danke. Wenn du ein Programm schreiben tust und das Programm funktioniert nicht, was machst du denn? Kommt dann die Version 1.0.1? Radikal. Version 2.0. Also, das ist so, wenn es einfach an allen Ecken und Enden nicht funktioniert, dann fährst du in der Regel nicht an, von Traum basteln. Dann sagst du einfach, okay, mach ein neues Programm. Und das ist das grosse Wunder, das wir hier sehen dürfen. Genau das macht Gott nicht. Er macht das nicht. Er sagt nicht, okay, Mensch, hat nicht geklappt. Version 2.0. Nein, er hat wieder einen Bund geschlossen mit dem Noah. Er hat einen Bund geschlossen mit dem Abraham. Hat es geklappt? Gottes Seite schon. Er hat den Mensch gesegnet. Und der Mensch hat nur zwei Sachen sollen machen. Gott gehorsam sein und ihm opfern. Aber bei den Nachkommen von Noah heisst es, dass sie wieder böse gewesen sind. Und die Nachkommen von Abraham haben es nicht besser gemacht. Die Geschichte geht weiter über einen Jakob, über einen Mose, über einen David. Immer die gleiche Geschichte. Gott hat einen Bund geschlossen, hat sein Segen versprochen. Der Mensch hat sollen gehorsam sein und opfern. Und hat es versiebt. Hat es nicht gemacht. Ist es schuldig? Ist gehorsam schuldig geblieben? Und ist Opfer schuldig geblieben? Sie haben ja jedes Jahr wieder neu müssen opfern. Aus diesem Grund. Und jetzt reden wir vom neuen Bund. Redet der Herr Jesus selber von einem Bund, den er geschlossen hat. Und der Bund, der wird in Hebräer 13 ein ewiger Bund genannt. Warum ist jetzt der Bund plötzlich ein ewiger Bund, nachdem es beim Adam, beim Noah, beim Abraham, beim Jakob, beim Mose, beim David immer nicht geklappt hat und der Bund eben doch nicht irgendwie so ganz so ewig war? Aus einem ganz einfachen Grund. Jetzt macht Gott alles. Er tut nicht nur den Segen zusprechen und den Mensch soll opfern. Gott opfert sich selber durch Jesus Christus. Er gibt sich ganz hin. Und jetzt ist es so, dass nicht mehr vom Mensch der Gehorsam gefordert ist, sondern in Philipper 2 steht geschrieben, er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Er ist dem Vater gehorsam gesehen, gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Ohne Wenn und Aber. Wisst ihr, und wegen Jesus Christus alles gemacht hat, nur aus diesem Grund, ist es ein ewiger Bund. Und ich möchte dir das einfach zusprechen. Wenn du jetzt vielleicht auf eine vergangene Woche zurückblicken tust und denkst, dort hat es nicht geklappt, da hat es nicht geklappt, dort hätte ich besser gehorsam sein können, da hätte es besser gehen können. Jesus Christus hat den ganzen Gehorsam erfüllt, den wir nicht vollbringen können. Und Jesus Christus hat das ganze Opfer dargebracht, wo unser persönliches Opfer nie länger würde. Und aus diesem Grund ist uns dann alles geschenkt in unserem Leben, wenn uns Jesus Christus geschenkt ist. Es ist in keinem anderen Namen heil. Ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, darin sie können gerettet werden, als allein der Name Jesus Christus. Und wenn wir diesen Namen haben, wenn wir unter dieser Autorität stehen, dann sind wir gerettet. Dann sind wir gerettet. Weil er ein vollkommenes Opfer vollbracht hat, ein vollkommenes Gehorsam erfüllt hat, sich vollkommen hingegeben hat mit seinem Leib, sich vollkommen hingegeben hat mit seinem Blut. Und das ist genug. Wir haben aber nicht nur eine Perspektive vom Herrn Jesus in der Passionszeit. Wir haben andere Perspektiven. Und so eine andere Perspektive ist die Sichtweise der Jünger. Wenn ihr gerne noch mal rasch aufs Bild schauen, dann steht hier vermutlich, ich könnte, hätte, die Konjunktiv, die sind tief in unserem Leben drin. Die Konjunktiv, die beherrschen übrigens manchmal nicht da jetzt, aber ich höre es regelmäßig, die Moderation. Ist euch das auch schon aufgefallen? In den seltensten Fällen wird ein Lied angekündigt im Indikativ. Wir singen ein Lied. Wir würden jetzt noch ein Lied singen. Es könnte noch jemand beten. Unsicherheit. Überall Unsicherheit. Bis im Alltag vom Gemeindeleben und Gottesdienst hinein. Unsicherheit. Alles ist im Konjunktiv. Ja. So ist es auch bei den Jüngern gesehen. Ich möchte nochmal Bezug nehmen und die Fortsetzung lesen von der Palmsonntag-Geschichte in Johannes 12, 14 bis 16. Jesus aber fand einen jungen Esel und ritt darauf, wie geschrieben steht, fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Und jetzt kommt der Punkt, Unsicherheit. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. So vieles im Leben vom Herrn Jesus, so vieles, wo sie trotz der Nachfolge gesehen haben, haben sie nicht verstanden. Sie sind unsicher gewesen. Warum sind sie unsicher gewesen? Weil sie es anders erwartet hätten. Weil sie sich es anders vorgestellt hätten. Weil sie es selber vielleicht noch so häufig anders gemacht hätten. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Aber ich möchte jetzt auch noch das Schöne sagen. Und ich hoffe, wir stehen alle heute Morgen bei dieser zweiten Hälfte der Geschichte. Doch als Jesus verherrlicht war, nach Ostern, nach der Auferstehung, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so mit ihm getan hatte. Ich hoffe, wir sind alle mittlerweile auf dieser Seite, nicht auf der Seite von Unverständnis, von Unsicherheit, wegen mir noch eigene Vorstellungen haben, wie wir sollten und könnten und müssten gerettet werden oder noch besser uns selber sollten retten. Sondern, dass wir die Sicherheit erfahren. Dass wir verstehen, nein, so steht es geschrieben. Und aus diesem Grund verstehen wir das. Und aus diesem Grund dürfen wir uns darüber freuen. Ich zeige euch noch ein zweites Beispiel zu dieser Unsicherheit. Wie gesagt, in der Folie habt ihr dann noch mehr Beispiele dazu. Es steht in Markus 14, 39 bis 40 und er ging wieder hin und betete und sprach dieselben Worte und kam zurück. Wir sind im Garten Gethsemane, ihr spürt es raus, und fand sie abermals schlafend. Denn ihre Augen waren voller Schlaf. Und jetzt kommt wieder der Punkt, schon wieder. Und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Gellet, sie sind am Ende gewesen von ihrem Latein. Sie haben es nicht gewusst. Sie haben keine Antwort gehabt. Unsicherheit, die nach unserem Herz grifft, nach unserem Denken grifft, nach unserem Fühlen grifft, wo unser Tun ziellos machen tut. Die Sichtweise von Petrus Markus 14, 70 bis 72. Jesus hängt am Kreuz, leidet furchtbarste Qualen. Der Petrus versucht, ein bisschen die Nähe zu finden im Kontext von der Verurteilung, von der Kreuzigung. Und es heisst, nach einer kleinen Weile sprechen die, die dabei standen, abermals zu Petrus: Wahrhaftig, du bist einer von denen, denn du bist auch ein Galiläer. Er aber fing an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne den Mann nicht, von dem ihr redet. Und alsbald krähte der Hahn zum zweiten Mal. Da gedachte Petrus an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und jetzt kommt der Punkt. Perspektive vom Kreuz. Sichtweise von Petrus. Und er fing an zu weinen. Gellet mir, es ist die Sichtweise. Ich irre nicht. Ich bin geschittert. Ich bin geschittert. Ich hoffe, dass die Sichtweise irgendwann einmal in unserem Leben uns alle eingeholt hat. Es gibt so viele Christen, die geben sich alle Mühe, dass sie sich nicht irren. Die Einsicht von Petrus, der das auch probiert hat, nicht zu irren, keinen Fehler zu machen, wo er erkennen in den Perspektiven aufs Kreuz: Ich bin gescheitert. Ohne Wenn und Aber. Voll aufgeschlagen auf den Boden. Und er fing an zu weinen. Es ist nicht das, was er hätte wollen. Es ist nicht das, was er sich vorgenommen hat. Es ist nicht das, was er davon geträumt hat. Er hat sich anders vorgestellt. Er war verzweifelt. Die Sichtweise von der Maria, Perspektive vom Kreuz. Es stand aber bei dem Kreuz Jesu, seine Mutter und seine Schwester Maria, die Frau des Kleopas und Maria von Magdala. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zum Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Geschichte von der Maria. Es ist eine Geschichte eigentlich von der Ohnmacht. Ich weiß nicht, ob ihr euch das einmal überlegt habt. Wir lesen ja, wir bringen das immer schön zusammen, oder? Maria und Josef. Eine wunderschöne Geschichte von einer traumhaften Ehe. Maria und Josef. So stellen wir uns das vor. Ist euch das auch schon mal aufgefallen, dass die Evangelien meistens bereits ab dem vierten Kapitel über den Josef nichts mehr sagen? Das kommt ihm vor in der Geschichte. Es hat Kommentatoren veranlasst, darüber zu spekulieren. Ja, warum kommt der Josef nicht mehr vor? Und vermutlich ist die, dass der Josef sehr früh gestorben ist. Also es ist eigentlich ziemlich sicher die Geschichte nachher, die weitergeht von einer verwitweten Frau. Und das war brutal in der damaligen Zeit. Da hat es nicht eine Waisen- und Witwerrente gegeben vom Staat. Da hat ein gnadenloser Überlebenskampf angefangen, wo irgendwo man musste darauf hoffen, dass die Verwandtschaft einem gnädig ist und für einen sorgen tut. Und jetzt passiert noch das, dass vor ihr auch der Sohn noch stirbt. Ohnmacht. Ohnmacht. Du weisst nicht mehr, wie es weitergehen soll. Und das ist so eindrücklich schon an dieser Stelle, aber an allen Stellen, wenn ihr sie dann vielleicht einmal vertiefen dürft. An allen Stellen. Mitten in die Rotlosigkeit ist Gott ein wunderbarer Rot. Mitten in das Weisen und Widmen sein ist Gott ein wunderbarer Vater. Mitten in der Verzweiflung, im Leid, wenn alles zusammenbricht, ist Gott der Friedefürst. So ist Gott. Das ist die Antwort, wo Jesus Christus sterbend geht. Aber wir haben noch weitere Positionen. Ich möchte nur noch zwei ganz kurz nennen. Es ist die Sichtweise vom Volk. Sichtweise vom Volk. Das Volk aber. Eine Gruppe, eine grössere Gruppe, die vorher, vor dem Palmsonntag, mit Jesus unterwegs war, wo hat dürfen sehen, was passiert ist. Die Wunder, die er da hat, bei der Speisung der 4'000, 5'000 plus Männer und Frauen. Und ganz besonders noch beim Lazarus, Johannes 12, 17 bis 18, das Volk aber, das bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, rühmte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Also es hat tatsächlich auch eine Gruppe gegeben, wo ihre Perspektiven auf die Passionszeit einfach von der Neugier gedreht worden ist. Die sind einfach neugierig gewesen. Ja, was passiert jetzt? Es sind Zungäste gewesen. Sie haben wollen zuschauen, er findet jetzt der erhoffte, gewaltige Umbruch statt, dass die Römer rausgefallen werden. Oder geht Jesus jetzt sang- und klanglos unter in der ganzen Geschichte? Aber sie haben einfach abgewartet. Sie haben abgewartet. Von Weitem ein bisschen zugeschaut. Es ist auch eine Perspektive, die man haben kann auf Passionszeit und aufs Kreuz. Und ich fürchte, im 21. Jahrhundert ist es Perspektive von der Mehrheit geworden. Einfach einmal aus der Distanz jetzt abwarten, unbeteiligt zuschauen. Wenn es schwierig ist, springt man ab. Wenn es gut läuft, haben wir schon immer dazugehört und wird mitprofitieren. Aber man wartet ab. Man ist nur ein bisschen neugierig. Oder, anderes Beispiel, die Sichtweise von den Gegnern vom Herrn Jesus. Die, die vor den Pilatus gegangen sind, die, die ihn verleumdet haben, die, die gesagt haben untereinander am Palmsonntag, nicht Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, der König Israels, sondern die, die gesagt haben, boah, ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet, siehe, alle Welt läuft ihm nach. Und dann haben sie probiert, sich zu rächen, sich zu revanchieren, indem sie in Kontakt getreten sind mit dem Find. Und der Herr Jesus verroten worden ist sichtweise, wo knallharte Ablehnung ist. Ablehnung. Weil man nicht will, dass der über uns herrschen tut. Weil man eben gerade nicht will, dass er tatsächlich der König ist von meinem Leben. Ihr merkt, es sind ganz verschiedene Sichtweisen. Und in irgendeiner von dieser Sichtweise, manchmal sind es sogar mehrere, finden wir uns selber wieder. Wir finden uns selber da drin. In einer ganz bestimmten Sichtweise auf Passionszeit. Und die Sichtweise, die ist sehr entscheidend. Ob es Neugier ist, Ohnmacht ist, Ablehnung ist, Verzweiflung ist, Unsicherheit ist. Denn es ist eine Sichtweise, die unser ganzes Leben prägen tut. Es ist eine Sichtweise, wenn das Kreuz fehlt, wenn das nicht die zentrale Sichtweise ist, dürfen erkennen, was Gott mit dem Kreuz hat wollen. Nämlich die Verkündigung von Jesus Christus, die Verkündigung vom Evangelium, die Tatsache, dass Gott durch Jesus Christus ein vollkommenes, ewig gültiges Opfer geschaffen hat. Wenn das fehlt, dann ist alles ungeordnet in unserem Leben. Dann geraten Prioritäten durcheinander. Wir wissen nicht mehr so recht zwischen ich und du, zwischen Beruf und Freizeit, zwischen Familie und Gemeinde sortieren. Wenn das Kreuz außerhalb ist von unserem Leben, dann hat die Sichtweise heftige Folgen in unserem Leben. Wenn aber das Kreuz der Mittelpunkt ist von unserem Leben, dann fangen sich Dinge ganz neu an zu ordnen. Und das ist mein grosser Wunsch für uns alle, dass wir ein Leben feiern und dass wir eine Sichtweise aufs Kreuz haben, eine Perspektive vom Kreuz, wo das Kreuz nicht außerhalb von unserem Leben steht, sondern dass wir uns die im Glauben die Sichtweise Gottes aneignen. Die wunderbare, rettig bringende Sichtweise. Nur noch ganz kurz zum Abschluss. Ich habe noch mal eine Predigt gehalten. Und in dieser Predigt habe ich den Wilhelm Busch zitiert. Wilhelm Busch erzählt eine Geschichte. Er sagt, schaut mal, mit der Sünde, mit all dem, wo wir nicht nach Gottes Willen leben können in unserem Alltag, ist es so, wie wenn wir ein Pfeil nehmen und mit dem Pfeil Gott ins Herz treffen. Und dann fragt der Wilhelm Busch, ja, denke doch, das lässt sich Gott bieten. Gott ist zornig über die Sünde. Und sein Zorn fällt auf die Menschheit zurück. Und was passiert jetzt, wenn Gott ein Pfeil nimmt und schießt? Und jetzt kommt aber der Punkt, wo der Wilhelm Busch hat darauf rausgehen wollte. Er schreibt aber, schaut einmal, wenn wir jetzt Zuflucht suchen unter dem Kreuz, dann hängt zwischen uns und dem Vater und Gott sein Sohn Jesus Christus am Kreuz. Und die Pfeile, die haben ihn getroffen. Und nicht mich. Ich habe nach dieser Predigt und dieser Anspielung auf den Wilhelm Busch empörte Zuhörer am Telefon gehabt. Gesagt, wie kannst du nur uns im 21. Jahrhundert sagen, dass Gott zornig ist? Gott ist nicht zornig, Gott ist nur Liebe. Was hat er darauf geantwortet? Ist es tatsächlich so, Gott ist nur Liebe? Gell, das ist eine Frage, wie man Liebe versteht. Sind wir ganz ehrlich, ich kann ihm zur Antwort geben, lass einmal. Wenn mein Kind eine riesige Dummheit machen tut und ich genau weiss als Vater, mit dieser Dummheit schadet das Kind sich selber, es macht sein Leben kaputt, dann bin ich zornig auf mein Kind. Natürlich. In einem anderen Kind gegenüber nicht. Warum? Ist ja nicht mein Kind. Geht mich nicht an. Aber auf mein eigenes Kind, das macht mich zornig. Selbstverständlich. Also was ist die Lehre vom Ganzen? Und ich denke, das ist wichtig, dass man das versteht. Zorn ist kein Gegensatz zur Liebe. Zorn ist nur ein Gegensatz zur Gnade. Und das ist der Grund, warum Gott sich selber versöhnt hat. Indem der Zorn in vollem Maß ihn selber getroffen hat. Damit er Gerechtigkeit, Wahrheit und Liebe erfüllen kann. Und das ist wichtig, dass wir das lernen verstehen. Zorn und Liebe sind kein Gegensatz, aber Zorn und Gnade. Und Gott sei Dank ist die Perspektive von Jesus Christus aufs Kreuz. Die Perspektive vom Vater auch, wo der Sohn dahingegeben hat. Perspektive von der Gnade. Von dieser Gnade, die wir erleben dürfen. Und ich hoffe, dass das die Sichtweise wird von uns allen. Oder die Sichtweise darf sein von uns allen. Die Sichtweise, wo ein Paulus das Ereignis zusammenfassen tut und sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht, die rettet, die glauben. Die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Es ist eine rettende Botschaft. Passionszeit ist Zeit von der Gnade. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Nicht wegen mir vor Gott könnte bestehen. Nicht wegen mir je könnte genug geopfert haben. nicht wegen mir je könnten genug gehorsam gewesen sein, sondern aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ich wünsche uns das, dass das Kreuz nicht außerhalb von unserem Leben stehen tut. Ich wünsche euch eine ganz gesegnete Passionszeit mit dem Kreuz mitten in eurem Leben. Denn der Tod von Jesus Christus, das ist unser Leben. Und ich hoffe, dass es ein Leben ist, das dazu feiern tut, dass es unseren Alltag auf den Kopf stellt. Dass es unseren Alltag ganz neu anfängt, verordnen. Dass die Dankbarkeit und Liebe, die wir dem wunderbaren Gott gegenüber haben, anfängt unser Leben zu verändern, in dem Sinn und Geist, wie es der Apostel Paulus geschrieben hat im 2. Korintherbrief. Es ist darum einer für alle gestorben. Damit die, die da leben, hinfort nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für uns gestorben und auferstanden ist. Ich wünsche euch Gottes Segen. Amen.